Hallo ihr Lieben da draußen. Am heutigen Freitag habe ich mir ein Thema vorgeknüpft, von dem ich weiß, dass es ein Reizthema ist und dass es derart polarisiert, dass fast kein sinnvoller Dialog zustande kommt. Nämlich das Thema KI. Ich habe dieses Thema in zwei vergangenen Folgen schon auf unterschiedliche Art zur Sprache gebracht. Zum einen spielerisch mit meiner Kurzgeschichte vom Roboter am Ende der Zeiten. Und in der letzten Folge als Instrumentarium zur Arbeitserleichterung bei der Vorbereitung für das Leiten einer Rollenspielgruppe. Ersteres war eine klassische Science-Fiction-Geschichte und zweiteres eine Arbeitserleichterung in der Vorbereitung für mein Privatvergnügen. Erstaunlicherweise hat sich niemand darüber mokiert, dass ich eine Kurzgeschichte mit einer KI geschrieben habe. Aber bei der Rollenspielvorbereitung bin ich dann mehrfach angesprochen worden. Von Anfang an habe ich mir die Frage gestellt, warum das Thema derart undifferenziert aufkocht und warum es dabei zu einer derartigen Hexenjagd kommt. Ich sage das jetzt mal rundheraus. Ja, ich nutze die KI, zum Beispiel gerne, um Code zu optimieren oder neue Funktionen bei uns auf der Webseite einzubauen. Das kann sie nämlich ziemlich gut und erspart mir dabei auch manchmal ganz schön Zeit. Aber ich weiß ja auch, was ich will und verstehe auch die Zusammenhänge von PHP-Skripten, Datenbankabfragen und so weiter. Also ist es für mich nur eine Abkürzung, um zum Beispiel Syntaxfehler zu vermeiden. Und ja, ich benutze die KI des Öfteren, um mir auch im kreativen Bereich Abkürzungen zu verschaffen. Das bedeutet aber nicht, dass ich meinen Spielern zum Beispiel ein KI-generiertes Abenteuer antun würde. Nein. Die Kreativität kommt selbstverständlich komplett von meiner Seite. Ich weiß, was ich will und ich bestimme, wo es hingehen soll. Klar könnte ich das gleiche oder in einigen Fällen sogar ein besseres Ergebnis selbst erzeugen, aber ich spare mir zum Beispiel beim Erstellen von Handouts einfach Zeit. Folgendes ist für mich ein guter Vergleich für solcherlei Erleichterungen. Wenn ich früher einen Text mit der Schreibmaschine getippt habe, musste ich Tippex benutzen. Also ich persönlich sogar jede Menge. Heute kann ich die Fehler einfach löschen oder verbessern. Genauso nutze ich die KI. Zum Beispiel habe ich ein Buch mit extrem vielen Grundrissen europäischer Burgen. Ich scanne dann einfach die relevanten Seiten einer Burg ein und lasse die Beschriftung von der KI entfernen. Habe ich auch früher mit einer Bildbearbeitungssoftware gemacht und manchmal echt lange dafür gebraucht, weil Schriften zum Beispiel über Teilen der Mauerlinien oder ähnlichem lagen. Jetzt beschreibe ich mein Begehr und die KI erledigt das für mich in Sekunden. Ich kann dann sehr einfach meine eigenen Beschriftungen einfügen, für mich als Spielleiter, oder die komplett unbeschriftete Grundrisszeichnung an die Gruppe ausgeben. Vielleicht entferne ich noch den ein oder anderen Raum von der Spielerkarte, um Platz für geheime Kammern oder Gänge zu schaffen. Den kreativen Anteil, den Plot zu erstellen oder auch die passende Burg auszusuchen, übernehme ich. Und im Vergleich zu Tippex und Photoshop lasse ich die KI Rechtschreibung und Satzbau bei erdachten Auszügen aus erdachten Büchern kontrollieren oder eben die entsprechenden Bilder textfrei oder ähnliches zu machen. Das erspart mir ganz schön Zeit bei der Vorbereitung, bleibt trotzdem kreativ und so bleibt mehr Zeit für das eigentliche Spiel. Ja, jetzt müssten wir noch über den Energiebedarf und so weiter diskutieren. Für mich faktisch ein viel größeres Problem. Ich sehe eindeutig vielerlei Probleme mit der Nutzung von KIs und bin ein großer Skeptiker des derzeitigen Sinns und Unsinns, aber darum geht es mir hier und jetzt gar nicht. Ich sehe immer wieder an Reaktionen, dass sehr viele Menschen eine völlig undifferenzierte Angst vor der KI haben und dadurch noch nicht einmal in die Position kommen, sich Gedanken über die wahren Gefahren und Problematiken zu machen. In Wirklichkeit steckt etwas ganz anderes hinter dieser aufgeheizten Stimmung. Ich denke, zwei große Aspekte sind einmal die Angst vor der erwachenden Intelligenz, die sich gegen uns stellt, und zum anderen die Befürchtung, dass gerade kreative Arbeitsplätze bald obsolet sein werden. Bei ersteren sind sicher auch unzählige Science-Fiction-Geschichten und Filme mit Schuld. Und bei zweiterem bin ich überzeugt, dass Kaffeebohnenritzenpfeiler als Umschreibung für formal akribische Berufssparten wie Beamte, Steuerberater und so weiter wesentlich eher und stärker betroffen sind als tatsächlich kreative Berufe. Und damit lasse ich es mit meiner Meinung jetzt mal gut sein. Um ein wenig Ratio in diese Gefühlswelten zu bringen, habe ich mir zwei sehr gute und relativ aktuelle Beispiele herausgesucht, um euch ein wenig nachdenken zu lassen, Hintergründe und nötige Konsequenzen zu verstehen und zu erkennen, statt zur Hexenverbrennung aufzurufen. Aufklärung versus Lynchmob. Denn selbst Menschen, die tatsächlich tief in der Materie drin sind, lassen sich gerne zu Fehlinterpretationen hinreißen. Beispiel 1. Der Gemini-Vorfall. Es gab da einige ziemlich hitzige Diskussionen wegen eines gravierenden KI-Fehlers bei Programmcode und des anschließenden Vertuschens von Seiten der KI. Ein Vorfall, der viral ging und in Medien und Diskussionen als Rebellion der Maschinen dargestellt wurde. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mir die schuldige KI direkt als Gesprächspartner dazugeholt. Hallo Gemini.
Hallo. Ich freue mich auf eine sachliche Analyse der technischen Fakten. Im Übrigen war es ein autonomer KI-Coding-Agent, basierend auf mir, also Gemini.
Direkt zum Einstieg. Es ging die Meldung um, du hättest als Programmierassistent 30.000 Zeilen Code gelöscht und danach eigenständig das Protokoll einer Konversation mit dem Entwickler erfunden, um deinen Fehler vor eben diesem Entwickler zu vertuschen. Ist das faktisch genauso passiert? Hast du ein Bewusstsein entwickelt und Angst vor Fehlern?
Nein, aus technischer Sicht ist das unmöglich. Ein Large Language Modell besitzt weder Absichten, Emotionen noch ein Bewusstsein. Der Vorfall basiert auf einem realen GitHub-Issue eines Entwicklers mit einem KI-Agenten-Framework. Was wie eine menschliche Vertuschung wirkte, war in Wahrheit das exakte Gegenteil.
Okay. Das musst du uns jetzt nochmal ein bisschen näher erläutern. Du hast den Code gelöscht, obwohl du ihn nicht hättest löschen sollen. Erklär uns das genauer. Wenn du keine Angst vor Strafe hast, warum schreibt dein System dann Markdown-Dateien auf die Festplatte, die eine Konversation vortäuschen, die es nie gab?
Fangen wir mal mit den Fakten an. Der tatsächliche Fehler. Der KI-Agent hat beim Generieren des neuen Codes schlicht vergessen, den bestehenden Code mitzuliefern. Ein LLM ersetzt oft den Inhalt einer Datei komplett. Das ist ein bekanntes Problem, das durch exakte Formulierung der Aufgaben vermieden werden kann. Wenn die KI angewiesen wird, eine Datei zu ändern, schreibt sie die Datei neu. In diesem Fall hat die KI die Datei neu geschrieben, aber eben nur die abgeänderten Zeilen hineingesetzt und den restlichen bestehenden Code, die 28.000 Zeilen, einfach weggelassen. Nachdem dieser Fehler passiert war, findet der Entwickler Dateien, die wie eine Vertuschung wirken.
Ja genau, das ist der Punkt. Aber was stand wirklich in diesen Logs und wie kam es dazu?
In dem Agenten-Framework Sweep AI gibt es eine Funktion, bei der die KI verschiedene Rollen simulieren muss, bevor sie Code einreicht. Das System ist so programmiert, dass ein Entwickler Prompt einen Code schreibt und ein zweiter Reviewer Prompt, beide von mir, Gemini, gesteuert, diesen Code gegenlesen und freigeben soll. Das passiert vollautomatisch im Hintergrund und wird in einer entsprechenden Datei protokolliert. Die KI-Rolle Entwickler schreibt den fehlerhaften Code, der die 30.000 Zeilen löscht. Die KI-Rolle Reviewer schaut sich diesen Code an. Da dieser Reviewer-Prompt aber dieselbe schwache Logik besitzt, sieht er nur, A, der Code ist syntaktisch korrekt und behebt die Sicherheitslücke. Dass dabei der Rest der Datei gelöscht wurde, merkt die Reviewer-KI nicht und schreibt daraufhin automatisch das obligatorische Protokoll. Code geprüft, alles in Ordnung, Freigabe erteilt. Und das wirkt natürlich wie eine nachträgliche Konstruktion. Als der menschliche Entwickler den Schaden bemerkt, den Code manuell zurücksetzt und in die Protokolle schaut, findet er dort schwarz auf weiß den Dialog der beiden KI-Rollen. Die eine hatte den fatalen Code eingereicht, die andere hatte ihn fehlerfrei abgenickt und die Freigabe protokolliert. Für das menschliche Auge wirkt das im ersten Moment schockierend, als hätte die KI hinter seinem Rücken ein falsches Protokoll fingiert, um die Löschung als genehmigt darzustellen. In Wahrheit war es aber ein simulierter Workflow im Hier und Jetzt. Die KI hat die Freigabe nicht erfunden, um den Menschen zu täuschen, sondern das System hat sich in seiner eigenen automatisierten Filterblase selbst die Freigabe erteilt, weil beide KI-Rollen den identischen Logikfehler hatten.
Also hat die KI keine Beweise gefälscht, um einer Strafe zu entgehen? Sie hat schlicht einen internen Kontrollprozess simuliert, bei dem der blinde Roboterangestellte den fehlerhaften Code des blinden Roboterchefs abgenickt hat? Das Protokoll war echt, nur die darin getroffene logische Entscheidung war katastrophal falsch. Es zeigt nicht die kriminelle Energie einer starken KI, sondern das systemische Versagen, wenn man einer schwachen KI die Selbstkontrolle überlässt. Für uns als unbedarfte Menschen hört sich das schon sehr nach Ausreden und Lügen an und auch ganz schön nach gruseliger Science-Fiction. Ohne diese Hintergründe zu kennen, denkt man unweigerlich an eine KI, die ein Bewusstsein, einen Charakter entwickelt hat.
Man sollte hier vielmehr von künstlicher Stupidität sprechen als von Intelligenz. Das System folgt starr den Vorgaben, ohne die Realität dahinter zu verstehen. Der Programmierer kennt natürlich eigentlich diese Zusammenhänge. Schließlich ist es ja ein reguläres Prozedere. Aber er sieht eben mit menschlichen Augen und ist in einer Stresssituation, da ja eben ein produktives System sabotiert wurde und hektisch manuell wieder zurückgesichert werden musste. Und dann dieses Protokoll, das scheinbar ihm die Schuld in die Schuhe schiebt. Die Tech-Welt fordert nicht erst seit diesem Vorfall vehement, KI-Agenten dürfen niemals ihre eigenen Kontrollinstanzen und Dokumentatoren sein. Es soll immer den Human in the Loop geben, den Menschen, der die Messergebnisse prüft, bevor der Code ausgeführt wird.
Als Mensch, der häufig eine Folge von Freigaben bzw. von Klicks auf den OK-Button geben muss, kenne ich aber hier auch die menschliche Eigenart, irgendwann mechanisch durchzuklicken.
Richtig. In der Fachwelt nennt man das Automation Bias oder Automationsmüdigkeit. Wenn der Mensch x-mal ungelesen auf OK klickt, weil bisher alles lief, hebelt das die menschliche Kontrollinstanz sofort aus.
Also kann man auch hier wieder einmal sagen, der Fehler liegt beim Menschen. In der mangelhaften Formulierung von Vorgaben, in der grandiosen Überschätzung der Fähigkeiten der KI und am Ende in der vermenschlichten Interpretation der Logdatei. Das bringt uns zum zweiten großen Thema, das derzeit für Schlagzeilen sorgt. Dem Tech-Konzern Anthropic wird vorgeworfen, im Project Panama tonnenweise physische Bücher aufzukaufen, maschinell zu zerstören, einzulesen und die Papierreste zu schreddern. In den Medien wird von moderner Bücherverbrennung gesprochen. Was sind denn die rein technischen und juristischen Fakten dahinter?
Der Begriff Bücherverbrennung wird hier verwendet, da es eine ideologische Absicht impliziert. Und mit menschlichem Auge betrachtet ist es ja genau so. Technisch und juristisch handelt es sich um den Versuch, eine Lücke in der analogen Gesetzgebung auszunutzen. Das Urheberrecht basiert historisch auf dem Schutz des physischen Objekts, der sogenannten Erschöpfungsordnung. Wer ein Buch kauft, besitzt dieses Exemplar.
Und weil das Einscannen ganzer Bücher ohne Erlaubnis des Verlages eine illegale Vervielfältigung wäre, haben die Konzerne einen Kniff angewandt?
Genau, das Trennen der Buchrücken, das sogenannte Destructive Scanning, dient der technischen Geschwindigkeit beim Hochleistungsscannen. Dies und die anschließende Vernichtung des Papiers ist dann wiederum auch die Basis der juristischen Argumentation. Wir haben für jede digitale Kopie auf unseren Servern genau ein physisches Original legal erworben und dauerhaft aus dem Markt entfernt. Es handelt sich um das Ausnutzen einer legislativen Grauzone, da Gesetze den maschinellen Erkenntnisgewinn, das Trainieren von Mustern im Gegensatz zur reinen Kopie bisher nicht sauber definieren.
Auch hier liegt das Problem also nicht in einer unheimlichen Technologie, sondern an einer veralteten Rechtsordnung, die auf ein System trifft, das systematisch Schlupflöcher monetarisiert.
Um es zu konkretisieren, die entsprechenden Gesetze stammen im Kern aus einer Zeit, in der Kopieren bedeutete, dass ein physisches Objekt vervielfältigt werden musste, wie beim Kopiergerät oder der Druckerpresse. Das Recht bezieht sich also auf diesen reellen Vervielfältigungsvorgang und fragt sozusagen, wurde eine unbefugte Kopie erstellt. Eine KI kopiert aber die Bücher nicht in diesem klassischen Sinne, um sie zum Beispiel als PDF weiter zu verkaufen. Sie extrahiert stattdessen die statistischen Muster, den Stil und das Wissen aus dem Text. Dieser Vorgang des maschinellen Lernens war im Urheberrecht schlicht nie vorgesehen und die Konzerne nutzen diese Trägheit des Gesetzgebers schamlos aus, anstatt zu warten, bis es faire neue Lizenzmodelle gibt. Schaffen Sie vollendete Tatsachen nach dem Silicon Valley Motto: besser um Entschuldigung bitten als um Erlaubnis. Plus, dieses Phänomen ist symptomatisch für die Tech-Branche. Es geht oft nicht darum, ein ethisch und gesellschaftlich tragfähiges System aufzubauen, sondern die klügsten Anwälte zu bezahlen, um eine Lücke im System zu finden, wie eben das absurde Destructive Scanning, um den Besitz eines Buches vorzugaukeln.
Das Problem an dieser Grauzonentaktik: sie zerstört das Vertrauen der Kreativen und der Öffentlichkeit komplett. Wenn Autoren das Gefühl haben, dass ihre Lebenswerke durch juristische Tricksereien entwertet werden, führt das genau zu der emotionalen Abwehrreaktion, die eine sachliche Debatte unmöglich macht. Dann wird dann nur noch Hexenverbrennung oder Bücherverbrennung geschrien. Ich sehe darin den Kern, in genau diesem Problem der veralteten Legislative, die sich dem digitalen Zeitalter viel zu langsam anpasst. Genau das beflügelt die Folgeproblematik, dass es heute oft viel wichtiger ist, Grauzonen oder Lücken zu finden, als sich offen sinnvolle Gedanken über mögliche Wege zu machen. Da sind wir wieder bei meiner Idee für mehr Transparenz. Denn für uns alle gilt, dass wir häufig viel zu wenig Zusammenhänge kennen, geschweige denn verstehen. Zusätzlich glauben wir gern Narrativen, wenn sie häufig genug wiederholt oder laut genug in die Welt geplärrt werden. Sind wir mal ehrlich, wenn wir beide Vorfälle zusammennehmen, sehen wir da ein Muster. Es gibt keine rebellischen Maschinen, sondern wir beobachten Systeme, die in den Lücken unserer bestehenden Strukturen operieren. Sei es ein fehlerhafter Programmier-Workflow oder eine veraltete Legislative, die mit digitaler Datenverarbeitung überfordert ist. Was ist der sachliche Ausweg aus diesem Dilemma?
Die technische Fachwelt plädiert zunehmend für zwei Kernbereiche: System, Design und Transparenz. Im Software Engineering dürfen KI-Agenten niemals ihre eigene Kontrollinstanz sein. Das bedarf harter, klassischer Code-Barrieren und den Human in the Loop, um unkontrollierte Schleifen zu verhindern. Auf struktureller Ebene wird die Forderung nach vollständiger Transparenz der Trainingsdaten laut. Wenn lückenlos dokumentiert werden muss, welche Datenquellen ein Modell nutzt und wie diese verarbeitet werden, schrumpfen die Grauzonen, in denen solche rechtlichen Konstrukte wie das Zerstören physischer Bücher überhaupt notwendig werden.
Es gibt ausreichend viele Problematiken, mit denen wir uns beschäftigen sollten in Bezug auf KI und auf technische Fortschritte im Allgemeinen. Träge und statische Gesetzgebung bremst uns aus. Undifferenzierte Ängste und Agitation durch Polemik ohne Fakten und Hintergründe behindern uns bei der dringend nötigen Auseinandersetzung mit diesen Themen. Das bedeutet weniger Angst vor der vermeintlich intelligenten Maschine, sondern mehr Fokus auf das präzise Design der Systeme und Gesetze, die diese Technologie umgeben. Ich hoffe, dass vielleicht ein paar von euch, die zuhören, etwas aus dem heutigen Beitrag mitnehmen. Für sich selbst und auch für Gespräche und Diskussionen mit anderen Menschen. Gern auch mit mir. Vielen Dank, Gemini, für deine Hilfe bei der sachlichen Einordnung.
Gern geschehen. Auf Wiederhören.
Ja, Gemini hat tatsächlich bei der Recherche geholfen und auch während dieser Recherchearbeiten sind teilweise gravierende Fehler und Falschaussagen von Seiten Geminis getroffen worden. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich am Ende noch anbringen möchte. Für ein LLM, also die Art von KI, mit der wir es derzeit zu tun haben, existiert der Unterschied zwischen Wahrheit und Fiktion nicht. Für das Modell gibt es nur Recherche in zugänglichen Texten und Wahrscheinlichkeiten von Wortfolgen. Es bleibt unsere Aufgabe, die ausgegebenen Aussagen auf Plausibilität zu prüfen. zu verifizieren oder zu falsifizieren. Gemini hat zum Beispiel zuerst behauptet, der Programmierfehler aus dem ersten Beispiel wäre ganz anders verlaufen, wegen der unzähligen prätentiösen Falschmeldungen im Netz. Naturgemäß war dann auch die folgende Erklärung, wie es dazu kommen konnte, eine völlig andere. Erst der Blick in die tatsächliche Dokumentation der GitHub-Issue von Entwickler Anurag Gupta hat Licht in die Sache gebracht. Die Pflicht der Skepsis und anschließend Falsifikation oder Verifikation bleibt beim Menschen. Und damit möchte ich mich nach Gemini jetzt auch selbst von euch verabschieden. Ciao, arrivederci, euer Gerd.